Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute haben wir zwei Alben für euch dabei, wie ihr das gewohnt seid. Und zwar zuerst Clarice Jansen mit In Holiday Clothing, Out of the Great Darkness. Den möchte ich eigentlich jetzt schon den Albumtitelpreis des Jahres verleihen.
Unbedingt.
Und unser zweites Album heute wird sein I'm Nice Now von Upchuck. Das heißt, wir hören erst einmal Neoklassik und dann Punkrock. Wieder eine schöne Mischung, typisch für uns. Dann sprechen wir ein bisschen über das Thema Faulheit und anschließend verkosten wir für alle, die uns im Internet hören, einen Einbecker Winterbock.
So.
Passend zur Jahreszeit.
Nämlich.
Genau, damit ich die Worte nicht vergesse, übergebe ich jetzt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ich warte auf den Tag, an dem du sagst, ich übergebe und hörst dann auf einen Oh Gott, oh Gott.
Ich übergebe mich.
Um Gottes Willen. Ja, vielen lieben Dank. Wenn ihr unsere ganze Sendung hören wollt, also nicht nur immer so drei Viertel davon, und dann merkt ihr ja vielleicht selber, wenn ihr uns im Radio hört, dann fehlt da manchmal ein bisschen was. Wir werden dann leiser und leiser und leiser und leiser. Und das bedeutet, dass wir nicht mehr alles ins Radio reinbekommen, weil da haben wir halt eine Stunde. Und manchmal sind wir länger, manchmal sind wir kürzer, je nachdem. So ist das manchmal beim Podcasting. Das weiß man vorher nicht so genau. Ja? Wenn ihr das also alles hören wollt, dann könnt ihr uns im Internet hören auf feuilletöne.de oder bei Apple Music oder bei Spotify oder sonst wo. Das also nur so als Ratschlag von uns. Abonniert uns einfach, ist schön. Und natürlich trotzdem im Radio hören, ne? Ist klar. Wie sich das gehört. Ja, ansonsten liken, teilen, gern haben, kommentieren, gerne auch info@feuilletöne.de. Da kann man uns kommentieren. Feuilletöne dann natürlich mit OE und nicht, also die Töne mit OE und nicht mit Ö, weil das mag das Internet nicht leiden, das Ö. Das gesagt, kommen wir zum ersten Album und zur ersten Künstlerin. Wir kommen zu Clarice Jansen und zum Album In Holiday Clothing, Out of the Great Darkness. Ja, Clarice Jansen ist eine US-amerikanische Cellistin und Komponistin, die in New York lebt. Sie hat an der Juilliard School sowohl ihren Bachelor als auch ihren Master absolviert und verbindet eben sehr gern das klassische Cello mit modernen Technologien. Das aktuelle Album, was wir heute besprechen wollen, ist das vierte Album der Künstlerin. Clarice Jansen nahm das Album im Studio Richter Ma auf, einem von Julia Ma und Max Richter in Oxfordshire, England gegründeten Kreativraum. Aufgenommen hat das alles Rupert Coulson und für das Mastering zeichnet sich Alan Dutches verantwortlich. Ja, das ist mal wieder was ganz anderes. Das hatten wir so in der Form auch noch nicht.
Das stimmt, was ganz anderes, aber was richtig Tolles. Also ich war gleich schockverliebt, kann ich direkt mal vorwegnehmen. Hm. Gut, wer mit einem Cello kommt, hat eh schon mich halb gewonnen. Wer das dann noch richtig gut spielt und was Interessantes damit macht, sowieso. Und das ist eigentlich auch schon der Kern, der mich so fasziniert hat, dass man hört ganz klar, also ich möchte mal sagen, mindestens ein Johann Sebastian Bach so ein bisschen raus. Vor allem aber hört man dieses moderne, schleifige, dieses wiederkehrende, dieses tranceige auf diesem Album, was aber nie langweilig wird. Sie spielt mit Melodien, mit auch zwischendurch durchaus mit Stille und ganz viel Raum, den das Instrument bekommt. Es war toll produziert und einfach diese Atmosphäre, die erzeugt werden kann durch die Art der Komposition, ich finde es so wahnsinnig schwer zu beschreiben. Ich war zwischendurch interessanterweise immer mal wieder an den Claire Obscure Soundtrack erinnert, aus Gründen, die ich noch nicht ganz verstehe. Liegt vielleicht auch an dem Klang des Cellos, das sehr ähnlich ist, wie in manchen Stücken vom Soundtrack. Dieser warme Cello-Ton. Ich glaube, das könnte es sein. Also diese Art, sie war wirklich sehr nah. Vielleicht war es sogar das gleiche Instrument, man weiß nicht. Insofern wieder so eine tolle Mischung aus modern arrangiert und aufgenommen, klassische Klänge und auch eindeutig klassische Vorbilder, aber ist ja auch logisch bei Neoklassik, aber diese Art der Emotionalität hatte für mich auch irgendwie was sehr Modernes. Das klingt ganz oft ganz einsam und dann wieder ganz warm. Also ja, ich war von vorne bis hinten begeistert, aber auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, ich habe noch die Hälfte davon noch nicht verstanden und musste dieses Album noch dreimal hören. Also die ersten Eindrücke waren einfach etwas von spannende, neue Idee, viel vertraute Sounds auf eine ganz neue Art, die ganz viele Gefühle wecken, die man erstmal sortieren muss.
Ja, also Klassik habe ich hier gar nicht so furchtbar viel gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte so in den ersten Minuten dieses Albums ist klar, dass es sich hier um keine klassische Celloaufnahme handelt, sondern um so schwebende Texturen, so repetitive harmonische Verschiebungen und immer wieder Stille, die aber musikalisch nicht still ist, sondern diese Stille wird gespielt. Der Ansatz nämlich, der hier verfolgt wird, ist eher, finde ich jedenfalls, post-rockig und fast schon so ein bisschen dronig.
Ja,
weil,
oh ja, dronig. Ja.
Oder? Schon. Ja,
absolut.
Es werden hier nämlich so diese elegischen Klangflächen erzeugt. Das Cello wird oft geloopt oder mit Effekten versehen. Und die Klangschaften, die hier so gemalt werden, die sind dann so rhythmisch steigernd und abfallend. Das heißt also, man arbeitet so mit Crescendo und Decrescendo die ganze Zeit. Das gibt dann so was Pulsierendes, fast so wie so ein Herzschlag. Das Album ist sehr organisch, sehr farbig, aber gleichzeitig nie zu dick auftragend, sondern immer sehr transparent, weil sonst würde ich ja auch wieder schimpfen, ne? Ihr kennt mich ja. Das heißt, es ist nie schwer, nie dick. Es bleibt immer schlank im Klang. Und ähnlich wie beim Post-Rock entstehen eben Klanglandschaften, die Geschichten erzählen. Also so ein bisschen gemischt das Ganze dann noch mit Ambient und Minimalismus. Ja, und wie nennen wir das Ganze jetzt? Ich weiß nicht, keine Ahnung, Doom, Cello, Drone, Post-Rock. Oder? So irgendwie. Weil wir hören hier natürlich auch diese Schichten, die übereinander geschichtet werden, wie beim Post-Rock auch wieder. Und die Effekte sorgen eben dafür, dass niemand auf die Idee kommen könnte, es handelt sich hier um ein klassisches Album, finde ich. Weil bloß weil hier ein klassisches Instrument gespielt wird, wird ja nicht automatisch direkt hier klassische Musik wiedergegeben. Weil alles die ganze Zeit irgendwie so schwebt. Und da es sich hier um ein klassisches Instrument handelt, glauben viele Leute natürlich sofort, ah, das muss doch irgendwie was mit Klassik zu tun haben. Finde ich aber irgendwie nicht, weil ich finde nämlich, dass der Klang von diesem klassischen Instrument ja sehr oft mit Hilfe von Effekten angereichert wird. Und dann klingt das gar nicht mehr wie ein Cello, sondern manchmal wie, weiß ich nicht, wie so ein Chor oder wie eine Orgel oder was weiß ich auch immer. So. Und das ist das, was mich an dieser Aufnahme so fasziniert. Und natürlich auch diese Ruhe, ne, die da so ausgestrahlt wird. Das ist auch toll. Gerade in diesen Zeiten finde ich das vielleicht sogar wichtig.
Dass auf jeden Fall, du hast das so schön gesagt, dass sie die Stille spielt. Oder die, ne? Das ist so ein bisschen wie die Stille im Wald, muss ich dran denken, weil es ist halt nicht kein Klang, sondern es ist einfach so viel Platz für die Geräusche, die da sind. Das ist, ja, das ist die eigentliche, die schöne Art von Stille.
Absolut, total. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, dass die Produktion tatsächlich eher typisch klassisch ist. Das heißt also, alles klar, mit wenig Kompression. Was mir natürlich sehr gefällt, es ist ein Album zum Dahinschwelgen, zum Träumen, zum Abschalten und zum Genießen, aber es ist kein, was es nicht ist, es ist kein Hipster, New Age, was weiß ich was für ein Album, es ist wirklich nicht, überhaupt nicht, sondern es ist eigentlich Post-Rock mit Cello. Es erzählt uns die ein oder andere Geschichte und wir sind eben eingeladen zuzuhören. So habe ich das empfunden. Und es ist wahnsinnig schön. Finden wir. Dieses Album wurde empfohlen von keinem Geringerem als Martin Böttcher. Und das Album ist im Jahre 2025 erschienen. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt.
Den schließe ich mich unumwunden an. Also Pop nach 8 hat es mal wieder geschafft, dass wir ein Album hören, was in deren Sendung empfohlen wurde. Und mit was mit Recht. Völlig geniales Album, großartig. Wir haben also gehört Clarice Jansen in Holiday Clothing, Out of the Great Darkness. Und es gab ein Rent von Jenny und ein Rent von mir. Wir sind begeistert.
Ja, und so wurde die lange Shortlist für 2025 dann doch noch mal ein Stück länger.
Ja, so lang ist die bei mir gar nicht. Aber ja, ich finde dieses
Sorge,
Jahr gar nicht
den Rest
so toll.
Des Jahres. Nee, ja. Ach, ich werde noch weiter jammern, wie jedes Jahr.
Ja,
gut. Haben wir es ja durch.
Na gut.
Bis wir abstimmen. Kommen wir zu unserem zweiten Album. Wir kommen zu Upchuck. I'm Nice Now heißt das Album. Upchuck ist eine Punkrock-Band aus Atlanta, Georgia. Gibt es schon seit 2018. Und es klingt eigentlich wirklich so richtig schön nach klassischem Punk und Punk-Rock. Für das jetzt ganz frische Album I'm Nice Now wechselten sie zu einer großen Labelmaschine namens Domino Recording Company, also groß im Punk-Kontext. Produziert und aufgenommen wurde das Album im Studio Sonic Ranch in Texas mit einer ziemlich engen Live-Aufnahme und minimaler Nachbearbeitung durch den Produzenten Ty Segall. Auch hier ein Rezept, was mir sofort gefällt.
Ja, das Album ist ja nur 30 Minuten lang oder kurz, muss man ja eigentlich sagen. Und ich muss schon sagen, also in diesen 30 Minuten wird ganz schön gepunkt. Mhm. Also von wegen Punk ist dead, ne? Da wird ganz schön Gift und Galle wird uns hier musikalisch in die Gesichter gekloppt. Es wird also wirklich mit den Fäusten ordentlich gewedelt und mit den Zähnen geknirscht. Und es wird alles thematisiert, was in den USA gerade Rang und Namen hat. Also Rassismus, Sexismus, Armut, Kommerzialisierung und die Entwertung von Menschen. Also eigentlich gegen alles, was die moderne Unterdrückung so hergibt. Und sie rufen halt auf zu kämpfen. Aber es geht auf der anderen Seite auch um Erschöpfung. Darum, in einer Gesellschaft zu leben, die darauf ausgelegt ist, einen zu zermürben. Alles ist also im Grunde genommen auf diesem Album ein riesiger Mittelfinger gegen die, die die Grundlagen für all dieses geschaffen haben, was jetzt eben gerade so alles schiefläuft in den USA. Aber es geht dann tatsächlich auch manchmal um was Persönliches. Es geht zum Beispiel auch um Trauer, wie zum Beispiel im Song Forgotten Token, der entstand nach dem Tod von KT, also KT ist die Sängerin, KTs Schwester. Und das schlägt sich dann natürlich auch musikalisch nieder. Nowhere, der letzte Song auf diesem Album, ist tatsächlich ein letztes wütendes Fuck you, das sich tatsächlich gegen dieses korrupte System und alles, was Schlechtes eben richtet, was so in den USA eben gerade los ist. Und eigentlich ist das genau der Punk, wie er eigentlich immer sein sollte, nämlich laut, hässlich, aggressiv und tatsächlich voller Leidenschaft. Vielleicht ist I Am Nice Now nicht nur ein Album, denn davon gibt es ja ganz schön viele auf der Welt, sondern schlicht und ergreifend fast schon so eine Art Überlebensstrategie in diesen Zeiten dort drüben. Es ist ein Soundtrack des Widerstands, der Revolte in einem Land, das noch immer brennt im übertragenen Sinne und auch wahrscheinlich noch eine Zeit lang weiter brennen wird, obwohl es ja mittlerweile die ein oder andere gute Nachricht gibt aus diesem Land, muss man auch mal ehrlich sagen.
Du meinst die eine gute Nachricht aus New York, ja?
Nee, es gibt ja noch ein paar mehr Bundesstaaten, wo die Demokraten gewonnen haben.
Sehr gut.
Ja, ja. Aber gut, wie auch immer, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen weiter brennen, weil Trump sich so schnell, glaube ich, nicht geschlagen gibt. Und da versucht, Mittel und Wege zu finden, das irgendwie doch noch in seine Richtung zu drehen. Wie auch immer, ich finde, mehr Dringlichkeit geht nicht. Und alleine deswegen hat mir dieses Album schon sehr gut gefallen.
Ja, die schlägt einem auch direkt ins Gesicht, diese maximale Dringlichkeit dieses Albums, die unmittelbare Energie, die ganz klare Haltung. Das Album hat sowohl inhaltlich, hatten wir ja schon rausgehört, als auch musikalisch absolute Kante, Ecken und Kanten an genau den richtigen Stellen. Ist also gar nicht gemütlich, genau das Gegenteil ein bisschen von unserem ersten Album heute.
Stimmt.
Von der Energie her, ne? Von der Atmosphäre, die es erzeugt.
Ja.
Und aber genau das soll Punk sein. Also das war wirklich, ich schon beim ersten Song dachte ich mir, jawohl, endlich. wir sind zurück ein bisschen. Ich lasse mich ja auch gerne einlullen und dann plötzlich hört man Pop-Punk und fragt sich, was man eigentlich mit seinem Leben angefangen hat. Aber genau so soll Punk
sein. Ich bin noch ein bisschen Jungfrau für sowas alles. Also ich weiß ja nicht.
Ja, nee, mit Jung ist jetzt auch nicht mehr lange. Anyway.
Wir müssen irgendwann mal in unserer Sendung demnächst mal über deine Midlife-Crisis sprechen.
Ich möchte auch. Ja, dritte Life-Crisis oder so, hoffe ich mal. Anyway, wir haben hier Punk, der so ist, wie er sein soll. Und der, finde ich, aber der klingt, wie Punk schon immer geklungen hat. Und trotzdem ja wie von heute. Ich finde das immer so eine Kunst, wenn man das Beste quasi mitnimmt, aber trotzdem im Heute ist und jetzt nicht sagt, ich mache jetzt genauso, keine Ahnung, Punk, wie er in 77 gespielt wurde. Aber ganz klar kommt der daher und hat die gleiche Wut und die gleiche Durchschlagskraft wie immer. Und das ist hervorragend. Das ist einfach nur hervorragend, denn aktuelle Themen verlangen das auch einfach. Deswegen diese Dringlichkeit. Ja, auch dieses Album ist im Jahre 2025, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr erschienen. Also bewerten wir es auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, auch das Album rennt bei mir.
Ja, bei mir auch. Das rennt, das kann nur rennen. Das hat Tiefe, das hat Dringlichkeit. Das klingt toll.
Ja.
Also ganz klares, zweimaliges Rennt für Upchuck und das Album I'm Nice Now.
So, nämlich.
Damit kommen wir zu unserem Thema der Woche, und zwar Faulheit.
Ja, ganz genau. Ich
bin ja eigentlich von der Fraktion, Faulheit gibt es nicht.
Ah, interessant. Ich wollte nämlich genau das mal ergründen, sozusagen. Mhm. Weil eigentlich verbinden wir ja mit Faulheit sowas Ähnliches wie, ja, auf dem Sofa rumliegen, schlechtes Gewissen haben. Mhm. Weil kaum jemand sagt ja so, ah, ich bin aber gerne faul. Dabei steckt ja eigentlich in der Faulheit vielleicht sogar irgendwas, was wir so ein bisschen verlernt haben. Nämlich, vielleicht ist es sogar ein wichtiger Teil der Entwicklung zu dem, was wir sind und was wir noch werden. Auf der anderen Seite ist unsere Welt von ständiger Aktivität geprägt. Wir müssen produktiv, erreichbar und effizient sein. Wir haben keine Zeit mehr, einfach zu sein, da zu sein. Und dabei wusste man früher schon bei den ollen PhilosophInnen, dass Müßiggang was total Kostbares ist. So. Das ist mein Entree zu der ganzen Geschichte.
Sehr gut. Bei Müßiggang oder auch Nichtstun bin ich sofort dabei. Hervorragend. Tolle Aktivität, tolle Nichtaktivität, von der wir wieder viel mehr brauchen. Mhm. Ganz besonders brauchen wir die, ich nenne es mal aktive Langeweile, die dazu gehört, die früher einfach automatisch passiert ist, bevor es das Internet und mobile Geräte mit Internetanschluss gab. Und ich glaube, deshalb ist das Wort Faulheit auch für mich so schwierig mit diesem positiven Konzept zu verbinden, weil Faulheit, hast du ja schon gesagt, ne, das ist immer so ein nicht produktiv, nicht nützlich, nicht irgendwie sinnlos und sogar oder sogar aktiv schädlich, weil müsste sich eigentlich irgendwie betätigen, tut es aber nicht. Und diese Art von Faulheit, da bin ich der Meinung, die gibt es eigentlich nicht, denn dieses Verhalten von quasi aktiver Faulheit, von unproduktiv sein, dieses nicht das bewusste Nichtstun, sondern dieses eigentlich was machen wollen, aber oder machen sollen, aber nicht machen, ist nur eine Beobachtung von außen. Menschen, denen das zugeschrieben wird, in der Regel sind nur vermeintlich faul, sondern haben ein Umfeld, haben irgendwie Bedingungen oder keine Ziele, was auch immer, haben irgendwas, was nicht stimmt, sind in irgendeiner Form belastet, überlastet, und da ist diese von außen wahrgenommene Faulheit eher ein Selbstschutz oder auch ein aktiver Widerstand gegen so ein System, das Dinge von einem möchte, die man nicht machen kann oder nicht machen will, und das ist dann auch in gewisser Weise richtig so. Aber für diesen Zustand, der dann wieder positiv belegt ist, meiner Meinung nach, würde ich eher sowas wie nichts tun als Wort vorziehen. Aber gut, das ist Geschmackssache, wogegen wir uns definitiv wehren sollten und wo Widerstand und meinetwegen auch Faulheit durchaus wichtig ist, ist dieser ständige Leistungsdruck, Optimierungsdruck, ständige Erreichbarkeit, hast du auch schon erwähnt. Oder wie man heute so schön sagt, die Gig-Economy, alles immer zu Geld zu machen, alles immer irgendwie dem Zweck zuzuführen, etwas zu erwirtschaften in irgendeiner Form. Fürchterlich. Das ist für uns fürchterlich, wie wir sehen. Das ist psychologisch überhaupt nicht klug. Das ist sozial überhaupt nicht klug. Und es ist auch körperlich überhaupt nicht klug, weil das sich nicht am Laufen hält, weil das nicht nachhaltig ist, weil das einfach niemand durchhält, wie man an den vielen Menschen mit Burnout sieht, die in ihren 20ern sehr viel Geld verdient haben. Ja, das war mein kleiner TED-Talk. Ich finde, diese negative Art von Faulheit, bin ich fest davon überzeugt, gibt es nicht, weil jeder, der irgendwie einen Sinn für sich im Leben erkennt oder Dinge hat, die ihm Spaß machen oder ihr irgendeine Art von Zweck ist schon wieder ein bisschen zu zweckgebunden. Also irgendeine Art von Sachen vor Augen hat, die einfach es wert machen, sich in irgendeiner Art und Weise dafür zu betätigen, der macht das in der Regel auch, wenn er kann. Die vermeintlich faule Teenagerin auf dem Sofa hat durchaus auch Sachen, für die sie brennt oder für die sie sofort aufspringen und sich betätigen würde. Die Frage ist halt, darf sie das? Hat sie die Ressourcen, das zu tun? Nimmt sie selbst die Möglichkeit wahr, das tun zu können? Das sind Fragen, ich glaube, also die muss sich jeder von Zeit zu Zeit mal stellen. Und dann gibt es auch einfach Lebensphasen, in denen es völlig in Ordnung ist, dass man gerade weder ein Ziel noch irgendeine schöne Sache hat, die man gerade tun will, sondern vielleicht gerade trauert oder einfach mal ausruhen muss. Und dann, das ist dann auch einfach eine wichtige Sache. Ja. Insofern, ganz schlimmes Konzept, das Wort Faulheit für mich. Ich wünsche mir, dass das gerne ausstirbt.
Ja, spannend. Du sagst, die noch BürgergeldempfängerInnen sind gar nicht faul?
Das ist echt ganz.
Ja.
Wow, ganz neues Konzept. Ja, an dieser Stelle ganz kurze Empfehlung für Zeit Online. Die haben da Menschen interviewt, BürgergeldempfängerInnen. Mhm. Fand ich gut, was ich bisher gesehen habe. Denn genau, das ist natürlich die Sache. Die sind nicht faul.
Nein, natürlich sind sie das nicht.
Die sind Kinder oder krank oder pflegen Menschen.
Ja.
Die sind sogar am Arbeiten, aber müssen trotzdem Bürgergeld beziehen.
Ja, zum Beispiel.
Also tausend Dinge, was sie definitiv nicht sind, sind faul. Und selbst wenn es zwei Leute gäbe, auf die man diese Definition anwenden könnte, ist es absolut kein Grund, solche sozialen Hilfen so weit zu kürzen, dass auch einfach Leben unfassbar schwierig wird.
Ja, vor allem zu mit Restriktionen auch noch zu drohen, ja, ja, und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja das, was immer gemacht wird. Ich habe ja nun lange genug mit Langzeitarbeitslosen zusammengearbeitet. Ich kann nur sagen, ich habe noch keinen getroffen, der dieses Klischee erfüllt oder dieses Stereotyp, muss man ja sagen.
Ja.
Das tut mir furchtbar leid. Ich habe lange gesucht, ich habe keinen gefunden. Es tut mir leid, Herr Merz. Was machen wir nun? Tja, keine Ahnung. Gut. Schon die ollen Griechen wussten, natürlich, die wussten ja viel und die wussten vor allem, dass das gar kein Laster ist. Also man ging damals, wir nennen es jetzt mal Müßiggang, das war für Aristoteles zum Beispiel, war das nämlich eine Skolé und nämlich kein Laster. Davon kommt übrigens das Wort Schule, tatsächlich von diesem griechischen Wort. Also Lernen, Denken und Muße hängen zusammen. Das heißt also, er unterscheidet zwischen Tätigkeiten, die auf ein anderes zielen, so etwas hinarbeiten, nämlich die Arbeit und die Produktion, und solche, die um ihrer selbst willen geschehen, so wie das Denken, das Betrachten und das Genießen. Müßiggang ist also bei ihm gar nicht nichts tun, sondern das Höchste tun, nämlich das freie, zwecklose Denken. Man könnte auch sagen, dass einfach mal Löcher in die Luft gucken. Das ist nämlich wichtig.
Ja. Grundlagenforschung ist das, wenn du mich fragst. Also,
ja, denn meistens kommst du in dieser Zeit zu ganz vielen Gedanken. Weil es ja klar, weil du ja, wenn du nichts anderes machst, dann hast du die Zeit und die Ressourcen, über Dinge nachzudenken, den Dingen nachzudenken, den Dingen nachdenken. Nicht? Montaigne hat aus dieser Müßiggang oder Faulheit, wie man das immer nennen möchte, sogar ein humanistisches Ideal gemacht. In seinen Essays, die ganz toll sind, die ich auch nur jedem empfehlen kann, beschreibt er, wie man durch Nichtstun zu sich selbst findet. Und natürlich ist das auch so. Das ist bei den meisten so. Also wenn man das richtig anwendet, bedeutet das nämlich, sich von der Pflicht zum Nützlichsein zu befreien und einfach zu sein. Und ich glaube, da haben ganz viele Menschen mittlerweile Schwierigkeiten mit, einfach zu sein. Man hat immer irgendwie den Ansporn und den Drang, für irgendwas Bedeutung zu haben oder irgendwas Bedeutendes zu tun. Aber das muss man gar nicht. Man kann auch einfach mal sein. Nur so. Einfach so. Und ich glaube, das ist mittlerweile ganz vielen Menschen ja abhanden gekommen. Muss man ja fast schon sagen, weil sie es gar nicht mehr kennen.
Das glaube ich auch. Das ist wieder sowas, was mir oft Sorgen macht, bei der Generation von Menschen, die das tatsächlich nicht mehr anders kennen. Ich merke es bei mir, ich bin ja in dieser Zwischengeneration, wo ich das noch erlebt habe, dass man in einer Schlange irgendwo steht und dann einfach nur da steht.
Mhm.
Ne? Also wirklich einfach nur ist. Man guckt rum, man lacht vielleicht über irgendwie oder schmunzelt über die Leute um einen rum, aber man macht im Grunde nichts, außer da zu stehen und zwischendurch mal einen Schritt vorwärts zu machen. Das gibt es seit Smartphones nicht mehr. Gibt es einfach nicht. Man muss sich, also ich zumindest, muss mich aktiv dazu zwingen, nicht das Handy rauszuholen. Mhm. Und mindestens läuft ja überall Musik oder, keine Ahnung, es stehen Bildschirme rum, quasi in Warteräumen oder so, damit man irgendwas zu gucken hat. Man ist immer belagert, möchte ich fast schon sagen, von den Gedanken und Inhalten anderer Leute, die man irgendwie konsumieren soll. Und das hält einen davon ab, einfach zu sein. Einfach zu denken, ne? Nachzudenken, hast du gerade so schön gesagt. Mhm. Den Dingen nachdenken. Das fehlt absolut. Für mich ein Grund, öfter einfach rauszugehen, spazieren zu gehen, wandern zu gehen. Auch ganz bewusst, das kann man natürlich auch mit Handy vorm Gesicht, das ist dann aber noch noch mehr schade. Weil es da, finde ich, leichter ist, einfach zu sein und den Dingen nachzudenken. Aber es ist so wichtig, das in andere Räume zurückzuholen. Beim, keine Ahnung, beim Kochen, beim Putzen, beim von A nach B kommen, einfach mal nichts machen, einfach mal denken. Und genau das frage ich mich wirklich bei der Generation nach mir, die nur die Zeit mit Handy kennt und nicht, und quasi nicht dieses zurückblicken kann und sich denken, oh ja, so war das früher und das will ich eigentlich zurück, ne? Und auch wiedererkennen, wie sich das anfühlt und dass das eigentlich gut ist. Diejenigen, die das nicht mehr erlebt haben, frage ich mich wirklich, ob die das, wie schwer das ist, ob das schwer ist oder ob das auch leicht ist, wenn man es einmal gemacht hat und eine ganz neue, tolle Erfahrung. Das also würde mich tatsächlich interessieren.
Das ist eine Typfrage, glaube ich.
Ist wahrscheinlich eine Typfrage, ne? Ja. Denn man kann ja auch nicht leugnen, ich auch nicht, dass das auch schwierig sein kann. Also mit den eigenen Gedanken alleine sein, fällt sowieso vielen Leuten schwierig.
Ja.
Das kann ich glücklicherweise schon, aber auch diese Langeweile, das kriegt ja schnell, kommt da so eine Art Schleifpunkt, über den man drüber muss, der unangenehm ist. Gerade wenn man gewohnt ist, immer schnell einfach das Handy rauszuholen, immer schnell, keine Ahnung, mal eben YouTube anzumachen, mal eben Musik anzumachen, mal eben irgendwas. Mhm. Dann ist der relativ früh, dann hat man den innerhalb von Sekunden, wo das Gehirn sagt, ey, hallo, wo ist mein, hier, gib mir jetzt irgendwas. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, wenn man es gar nicht anders kennt, das einfach auszuhalten.
Kann sein. Ich kann mir vorstellen, das ist von Mensch zu Mensch relativ unterschiedlich so. Mhm. Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein. Ich glaube, eins der großen Probleme ist, und das ist ein Problem von unseren Systemen, in denen wir so leben, und zwar von allen, da kommt auch keins gut weg, weil wir im Grunde genommen in diesen modernen Gesellschaften, egal was wir so für Ideale haben, die totale Vereinnahmung durch Arbeit eigentlich so erleben. Hm. Und da ist der Kapitalismus genauso dran schuld wie der gute Olle Marx, der die Arbeit ja auch so hoch aufs Podest gestellt hat, dass keiner mehr rankommt. Ne? Hm. So. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Insofern ist die Faulheit fast schon politisch oder der Müßiggang,
ja.
Weil
ja.
Sie schützt nämlich die Freiheit des Denkens vor der Diktatur des Funktionierens. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen wieder zu uns selber finden. Und nicht immer nur zu anderen Dingen. Das ist wirklich eine der ganz wichtigen Erkenntnisse, glaube ich, die wir so aus dieser Sendung mitnehmen können.
Da sprichst du auch eine ganz wichtige Sache an. Ich höre immer mehr Leute oder oft, wenn jemand von seinem Hobby erzählt oder, weiß ich nicht, eine Kollegin irgendetwas besonders gut macht in der Freizeit, dann kommt immer sofort jemand aus irgendeiner Ecke und sagt, hey, das könntest du doch verkaufen. Ich denke mir, nein, auf gar keinen Fall. Lass das, mach das aus Spaß, bitte. Also immer alles nur zu Arbeit zu machen, ist wirklich, also ob faul oder nicht. Also selbst Aktivität wird ja alles nur noch irgendwie gesehen mit Zweck auf Geld verdienen. Das ist schade.
Ja.
Das darf nicht verloren gehen.
Und ich früher nannte man das ja kontemplativ, ne? Das Kontemplative so. Heute heißt es halt, das ist eigentlich genau das Gleiche, aber es heißt heute Faulheit.
Ganz, ganz schlimm. Nee.
Das ist genau, also
wenn ich
das
denke, wie viele Leute setzen sich hin in Ruhe und stricken. Mach das doch einfach mal. Nicht um was zu stricken.
Ja, da machst du ja schon wieder was.
Ne? Ja, aber dann mach halt was, aber dabei kannst du denken, ja. Das musst du nicht auf Etsy verkaufen, das muss auch nicht schön aussehen.
Nee.
Einfach nur vor dich hinstricken und ein bisschen drüber nachdenken. Ist doch wunderbar.
Tolle Zum Aktivität. Beispiel, ja. Zum Beispiel. Das hat ja auch eine ethische Komponente, ne? wenn man sagt, ich bin eben nicht mehr immer erreichbar.
Mhm.
Oder ich verbrauche in dem Moment weniger, was auch immer, und produziere weniger von allem, meinetwegen auch von Stress. So. Und natürlich ist die Langeweile auch eine Quelle von Ideen. Also das hätte wahrscheinlich eine ganze Menge Sachen gar nicht gegeben ohne die Langeweile.
Ja.
Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich glaube nicht, dass, dass Einstein auf die Relativitätstheorie gekommen wäre, ohne dass ihm langweilig gewesen wäre. Ohne dass er faul gewesen wäre. Da bin ich ganz sicher.
Mhm. Ja.
Also insofern kann man sagen, Faulheit ist nämlich überhaupt gar kein Mangel an Energie, wie das ja so immer dargestellt wird, sondern eigentlich nur ein anderer Umgang mit Zeit. Sind wir wieder bei Bergson, den wir in diesem Jahr noch, da kommen wir noch drauf. Ja? Weil eigentlich schafft Faulheit Räume für Kreativität, für Kontemplation, für Humor und für das Denken natürlich an sich und selbst. Und schließen könnte man eigentlich ganz schön mit Oscar Wilde, der mal gesagt hat, Faulheit ist die Grundlage der Zivilisation. Wenn der Mensch nicht faul wäre, würde er nie das Rad erfunden haben. Und ich glaube, das ist genau richtig.
Sehr kluger Gedanke. Ja, der Mann hat es mit Aphorismen und ja, schlauen Dingen.
Absolut.
Bewundernswert. Dazu kann ich gar nichts mehr sagen. Also, hervorragend. Wir schließen mit Oscar Wilde.
So. Und da würde ich doch glatt sagen, Bier?
Bier.
Bier. So. Wir sind in Einbeck. Da sind wir ja gerne, ne? Muss man ja, ja sagen. Also, und in diesem Fall sind wir im Winter da. Deswegen heißt es jetzt auch Winterbock, das Bier, was wir heute probieren wollen. Also wir sind ja im Herbst da, ist ja noch gar kein Winter. Aber egal, wir sind also wieder im Einbeck, beim Brauhaus Einbeck, das ja, wie wir alle wissen, der Erfinder des Eukalyptusbonbons am Stiel ist, nämlich des Bockbieres. Hier kommt es her, hier ist das Original. Seit 1378 wird hier gebraut, seit 1794 wurden die Braurechte zusammengefügt, wodurch dann eine Stadtbrauerei entstand. 1922 wurde dann nochmals Domeyer und Boden fusioniert und schließlich wurde man 1967 das, was man jetzt ist, nämlich eine AG. So. Und wir haben es hier mit einem Winterbock zu tun, dieser Brauerei. Das ist ein Bockbier, ein Starkbier. Stammwürze 18,5 Grad Plato, Alkoholgehalt 7,5 Alkoholvolumenprozente, Hopfenbittere, keine Ahnung, geben die immer nicht an, die Brauereien, die wenigsten machen das, schade, aber über die Zutaten kann ich was sagen, nämlich Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen, so.
Das ist ja auch schon mal was, ne? Einbecker so mit, als eines der ältesten Brauhäuser Deutschlands, da fliegen ja jedem Amerikaner, also fliegt ja alles aus dem Kopf.
Oh, da würde ich vorsichtig sein.
Mhm.
Die meisten amerikanischen klassischen Orchester sind älter als die europäischen.
Gut, aber sicherlich nicht von 1378.
Nee, aber da gibt es auch keine in Europa.
Das war. Aber Brauhäuser.
Ja, Brauhäuser schon. So. Also nicht alles ist immer älter, bloß weil es auch aus Europa kommt, muss man ehrlich sagen. New York Philharmonic, da hat schon Gustav Mahler dirigiert.
Okay.
So. Also, der Schaum ist nicht ganz so stabil wie beim letzten Mal, ne? Beim letzten Bier. Der geht ein bisschen schneller weg und es ist auch nicht ganz so dunkel. Das ist so Kupfer-Bernsteinfarben. Also, wie sagt man hier?
Ist ja auch Winter, mit Schnee wird alles ein bisschen heller.
Ja, der Schnee taut das schnell Laub weg hier beim Einbecker, ne?
Das ist wahr.
Es wird ein bisschen mehr Hopfen haben, davon gehe ich aus. So, wollen wir verrichten das Ganze?
Oh ja.
Nicht?
Oh. Das riecht schon mal recht süß-malzig, ja, ne?
Malzig, genau.
So honigmäßig süß.
Mhm. Auch so ein bisschen rauchig, ne?
Ja.
Hopfig, habe ich erwartet.
Und ist so reife, dunkle Früchte. Also diese Süße ist so eine sehr volle, runde Süße irgendwie. Zumindest in der Nase. Bin sehr gespannt, ob das dann auch so schmeckt.
Ja, ich auch.
Tja, jetzt weiß ich nicht, ob mein Hirn noch irgendwie Winter und Weihnachten da rein assoziiert, aber da ist irgendwie noch ein, ich will sagen, ein Obst, aber irgendwas Spezielles, was mich gerade sehr in...
Also ich habe die Orange, habe ich wieder, diese Apfelsine, die da bei Einbecker immer drin ist.
Vielleicht ist es auch das, genau. Ja, ist ein bisschen wie dieses, hätte ich fast Trockengemüse gesagt, wie heißt das denn? Dieses Trockenobst, was man so auf dem Tisch liegen hat irgendwie.
Ja, meinst du nicht
Studenten? Das heißt irgendwie Potpourri? Achso. Potpourri heißt das.
Ich dachte, ja. Studentenfutter, nee, ja, wenn du
das
sagst.
Ja, das kann man ja wenigstens essen. Nee, ich meine Potpourri, das ist gar nicht zum Essen, sondern das ist irgendwie so zum Duften halt.
Dieses.
Daran muss ich denken.
Ah, das kenne ich gar nicht. Das habe ich noch nie gehabt.
Ist auch ein bisschen zweckfrei, aber gut. Es darf einfach sein.
Okay.
Das Potpourri, das muss gar keinen Zweck haben.
Es ist ein Stillleben.
Es ist ein Stillleben. Aber es duftet, also es hat doch einen Zweck.
Ja, es hat ja alles einen Zweck, das ist ja das. Ist ja, ja, von Menschen gemacht und was Menschen machen, hat immer einen Zweck.
Ja. Ja, aber schön. Das weckt auf jeden Fall Wintergefühle hier.
Auf jeden Fall. Ja, ich denke, wir werden das probieren müssen.
Das müssen wir.
Ne? Ja, dann Prost.
Prost. Ja.
Oh ja.
Auf jeden Fall gut Alkohol.
Uiuiui. Oh, das ist. Ja, das ist wieder das Typische. Es hat nicht so viel Körper wie ein bayerisches Bier, aber auch nicht so wenig wie ein Flensburger. Das ist schon wieder irgendwo so in the middle of the road. Oh, interessant. Der Hopfen kommt durch, die Süße kommt durch. Mhm. Man merkt, wie das wärmt, wenn es so runterläuft. War das das, was du mit dem Alkohol meintest?
Ja, das auch. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, die Röstaromen schmecke ich jetzt auch. Mhm. Genau. Kaum bis gar nicht bitter. Eher süß halt. Ach, doch, süß, warm. Schon. Ja, okay, meinst du gar nicht.
Ist auf jeden Fall bitterer als das letzte Woche. Das hat schon norddeutsche Bittere.
Oh wow, irgendwie ist meins milder.
Ja, vielleicht gibt es ja von der Einbecker Brauerei ein Jenny Winterbock. Nee, manchmal ist das ja so. Das ist ja auch in Ordnung. Ja.
Ne? Nee, aber die, was hat das? 7,5 Volumen pro. Ja.
Ach, du fragst mir so Sachen. 7,5, ja.
Das, doch, ich glaube, das merkt man recht schnell.
Ja, aber das Gute ist, dass hier wieder nur 0,3. Das finde ich ganz gut. Das ist immer besser als so 0,5, finde ich.
Ja, doch, es ist schon lecker.
Ja, ist es.
Kann man sich gut vorstellen, auch so ein bisschen als Glühwein-Alternative im Winter.
Wenn man es nicht warm möchte. Ja, ich überlege gerade, das ist wieder so ein richtiges, so grobe Bratwurst.
Ja.
Sowas.
Irgendwas mit Klößen und Rotkohl.
Ja, auch. Wobei, da ist mir fast ein bisschen zu hemdsärmelig.
Ah, stimmt. Ja, okay, da könnte man ein bisschen feiner sein.
Also.
Ja, Rostbratwurst.
Interessant. Ist gut. Hinten raus sehr malzig. So im Nachhall. Mhm.
Ja, das wird noch richtig süß. Also, es ist.
Ja, aber die Bittere bleibt trotzdem hinten so ein bisschen. Hat so was von Storks Riesen, finde ich. Im Nachhall.
Die mag ich eigentlich gar nicht so. Das ist eins dieser Süßigkeiten, die ich irgendwann in meiner Kindheit abgeschrieben habe, weil ich sie nicht mochte und eigentlich mal wieder probieren müsste, weil es vielleicht mit einer.
Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich assoziiere das immer und ich weiß gar nicht mehr, wie das schmeckt so richtig.
Ah, okay.
Du?
Ich weiß, dass ich es nicht mochte, aber wahrscheinlich, weil es mir zu dunkle Schokolade war. Ich mochte die früher nie. Mittlerweile mag ich die, aber. Tja.
Vielleicht sollten wir beide erstmal wieder Stocks, Schokoladen, Dingsbums, wie auch immer die heißen, probieren, bevor wir erzählen, dass es so schmeckt.
Ja.
Das ist echt wieder ein großartiger, wieder mal ein Beispiel dafür, wie großartig hier wieder alles recherchiert wird. Echt. Das ist wirklich fantastisch.
Gefährliches Halbwissen über Süßkram.
Das oblatendünne Eis des gefährlichen Zweidrittelwissens, ey. Mann, Mann, Mann.
Ja, lecker, ja, schön. Aber nicht so gut wie letzte Woche.
Das stimmt. Das stimmt. Das muss man sagen. Das war besser. Das werden wir ja nie wieder trinken können, weil ist ja demnächst weg.
Tragisch.
Ja, das ist wirklich tragisch. Ja, was machen wir damit?
Ich möchte ihm eine 5,5 geben.
5,5.
Nein, er kriegt eine 5. Es ist fast eine 6, aber ich bleibe mal bei einer 5.
Ja, da schließe ich mich an. Von mir bekommt es auch eine 5. Und damit haben wir das Einbecker Winterbock probiert. Und es gab 5 Punkte von Jenny und 5 Punkte von mir auf der Skala von 1 bis 7. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch nächstes Mal wieder Themen.
So ist es. In der nächsten Woche haben wir für euch wieder 2 Alben. Und zwar, wenn ich jetzt lesen kann. Und zwar Christopher Lakin mit, richtig, Hollow Knight Silksong. Wir machen endlich nächste Woche die Hollow Knight Silksong Woche.
Ah, herrlich. Ich freue mich.
Wir hören auch noch Will Wood mit Erlu. Auch ein Soundtrack. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich muss mir noch viel tiefer da reinhören. Aber dieses Spiel und dieser Soundtrack definitiv verdient seinen Platz in dieser Sendung.
Ja.
Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir noch ein Rosé-Bock von Schmucker verkosten. Da bin ich auch sehr gespannt. Also Rosé-Bock. Na gut.
Wir werden sehen. Mhm. Ja, in diesem Sinne, Vrin. Ne?
Bestimmt, ja.
Was so viel heißt wie Heilung.
Sehr gut.
So, auch darüber werden wir nächste Woche reden. Wir werden nämlich Hornetisch lernen. So, ich werde referieren. In diesem Sinne möchte ich schon mal darauf hinweisen, dass ich hoffe, dass ihr alle eure Unterlagen zusammensucht, denn wir werden das abfragen, nicht? Also, es wird nächste Woche einen Vortrag über Silksong von mir geben.
Sehr gut.
Gut, also, bis dahin liken, teilen, kommentieren, wo man nur kann und so weiter und so fort. Ihr wisst schon. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.